Ich verstehe viele Einwände offen gestanden nicht. Das sagt Christian Stocker zur heftigen Kritik an der geplanten Messenger-Überwachung. Schönen guten Abend bei Beide Seiten live zum 100 Tage großen Kanzlerinterview zu 100 Tagen Koalition. Wie funktioniert diese Dreierkoalition überhaupt? Wie bekämpft sie die Wirtschaftskrise? Und wie bekämpft sie die noch hartnäckigere Teuerung? Das analysieren wir gleich. Zuvor aber das große Kanzlerinterview von Manuela Sinowatz mit ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker.
Ja, bald 100 Tage ist diese Regierung im Amt. Grund genug, um mit dem Bundeskanzler zu reden. Christian Stocker ist bei mir. Herzlichen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Herr Stocker, im Februar waren Sie noch Vizebürgermeister in Wiener Neustadt, im März dann auf einmal Bundeskanzler. Was war denn die größte Hürde für Sie persönlich bei diesem steilen Aufstieg?
Ja, dieser Aufstieg war unerwartet und es hat ganz viele Situationen gegeben, wo sich einfach Weichen gestellt haben. Und es war alles andere als absehbar, dass es so wird, wie es jetzt ist. Und was die größte Hürde war, kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil es hat ganz viele Gespräche gegeben, ganz viele Verhandlungen, wo ich manchmal auch geglaubt habe, dass es unüberwindbar ist. Im Ergebnis hat es aber dann zu einer Regierungsbildung geführt, die, glaube ich, am Anfang unterschätzt wurde und wo wir in diesen 100 Tagen, in denen wir jetzt gemeinsam regieren, bewiesen haben, dass wir auch liefern können. Und ich bin durchaus zuversichtlich, wenn wir diese Gemeinsamkeit fortführen können, dass das über die Periode auch eine sehr erfolgreiche Regierung sein wird.
Wir haben gestern mit Ihrem Sohn gesprochen und der hat gesagt, die größte Hürde oder das, was ihn auch am meisten überrascht hat, war, dass es schwierig für ihn war, weil ich meinen Vater als irrsinnig authentisch und geradlinig kenne und auch ich habe diesen Schritt anfangs nicht ganz nachvollziehen können. Und das spricht ja davon, dass Sie mit der FPÖ verhandelt haben.
Das war sicher eine sehr schwierige Situation, auch für mich persönlich und für meine Familie. Aber es ist dann gelungen, auch in vielen Gesprächen mit meinem Sohn, Verständnis für diesen Schritt zu erwecken, weil er aus meiner Sicht notwendig war. Und ich stehe dazu im Wissen, dass ich damals schwer kritisiert wurde, auch nicht unerwartet kritisiert wurde. Aber die Möglichkeit für Verhandlungen und für Gespräche nicht zu ergreifen in einer Situation, wo sich die Notwendigkeit dazu ergibt, glaube ich, wäre auch nicht gut gewesen. Und es hat sich gezeigt, dass die FPÖ unter Herbert Kickl eine Regierung nicht bilden will, keine Regierung führen will. Und daher ist jetzt seit 100 Tagen eine Koalition aus drei Parteien im Amt. Und ich glaube, dass das Ergebnis für Österreich ein gutes ist.
Wir schauen uns gleich, und darauf würde ich wirklich unbedingt natürlich noch kommen wollen, die Inhalte, was bis jetzt passiert ist, an. Aber eine ganz kurze persönliche Frage noch. Wir haben nämlich auch mit dem Kapellmeister der Stadtmusikkapelle, sind Sie Obmann in Wiener Neustadt, gesprochen. Der hat gesagt, irgendwie hat er bei Ihnen eigentlich gar nicht so den großen politischen Ehrgeiz gesehen. Haben Sie politischen Ehrgeiz gehabt immer?
Ja, Ehrgeiz gehört zum Leben.
Aber politischen, also wollten Sie Bundeskanzler werden?
Auch politischen. Nein, also ich bin nicht in der Sandkiste gesessen und habe gesagt, ich will Bundeskanzler werden. Aber in der Politik ist es wie im gesamten Leben. Wenn sich Entscheidungen stellen, also wenn Entscheidungen zu treffen sind, dann muss man sie treffen. Nicht alles kann man planen, nicht alles ist erwartbar. Ich bereue es aber keine Sekunde, wie die Entscheidungen gefallen sind. Und ich bin mit großer Freude Bundeskanzler dieser Republik. Und die Möglichkeit, gestalten zu können, ist für einen Politiker etwas, wenn man das nicht will, darf man nicht in die Politik gehen.
Schauen wir zum Thema Budget, ganz großes Thema. Da ist ja auch das traditionelle Budget-Hearing jetzt. Und Fiskalratschef Christoph Bartelt hat gesagt, es wird noch viel mehr scharfe und unangenehme politische Beschlüsse brauchen. Herr Stocker, Sie als Bundeskanzler, müssen sich die Menschen auf noch mehr Sparmaßnahmen einstellen?
Wir haben jetzt einmal ein Doppelbudget beschlossen und ich halte das für einen wirklich ganz großen Schritt, den wir hier in diesen...
Das sind die 15,1 Milliarden, aber wird
in zwei Jahren. Ja, das werden wir sehen, wenn wir die Entwicklung kennen. Wir haben jetzt einmal für zwei Jahre ein Budget beschlossen. Ich halte das für einen großen Schritt, den wir in den ersten 100 Tagen gegangen sind, ohne Streit. Und 15 Milliarden ist nicht wenig, was wir in diesen zwei Jahren an Verbesserungsbedarf im Haushalt uns vorgenommen haben. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das erreichen. Und ob mehr notwendig ist, ist heute nicht zu sagen. Das wäre Spekulation. Das hängt davon ab, wie die wirtschaftliche Entwicklung sein wird und von vielen anderen Faktoren, von der geopolitischen Lage, von der Frage, ob in der Ukraine Frieden kommt, ein Waffenstillstand geschlossen werden kann, wie der Handelskrieg ausgeht, der jetzt zwischen USA und verschiedenen Regionen dieser Welt im Gange ist. Da gibt es ganz viele Einflüsse, die dann letztlich entscheiden werden, welche Maßnahmen in Österreich zu treffen sind, damit wir das Ziel erreichen, nämlich zu konsolidieren, zu sanieren, dann in Reformen, die wir jetzt dann beginnen wollen zu gehen, also reformieren, damit am Schluss auch wieder Wachstum generiert werden kann. Das ist das große Ziel.
Sie haben gerade gesagt, es hängt natürlich von ganz vielen Faktoren an. Ein ganz zentraler ist die wirtschaftliche Entwicklung. Und heute sind die Zahlen oder die Prognose der OECD auch gekommen. Und die schaut deutlich weniger positiv aus, statt einem Wachstum von 1,1%, wie noch vorhergesagt, ist es jetzt ein Minus von 0,3%, also das dritte Jahr Rezession auch jetzt in den OECD-Zahlen. Verlässt sich die Regierung in ihrem Plan da vielleicht ein bisschen zu sehr darauf, dass die Wirtschaft schon wieder anziehen wird? Weil dieses Jahr wird das definitiv nicht passieren.
Also wir haben gesehen, dass Prognosen mit Vorsicht zu genießen sind und wir haben ja Prognosen und Realität in der Vergangenheit durchaus divergent gesehen. Wir nehmen diese Prognosen, die es jetzt gibt, aber sehr ernst und es kann für eine Regierung nicht befriedigend sein, wenn wir in der Wirtschaftsleistung am unteren Ende der Skala in Europa stehen und wenn wir eine schrumpfende Wirtschaft in Österreich haben. Daher hat diese Regierung im Rahmen der Möglichkeiten, die sich jetzt bieten, auch ein Mittelstandspaket auf den Weg gebracht. Da gibt es ganz viele Maßnahmen, die einmal Impulse sind, weil letztlich geht es darum, dass mehr Zuversicht und Optimismus notwendig ist. Wir wissen, dass sehr viel Geld auch auf den Sparkonten liegt, das wir als die Vorgängerregierung zur Verfügung gestellt hat, um den Konsum anzukurbeln. In unsicheren Zeiten haben die Menschen gespart, das ist nachvollziehbar. Jetzt geht es darum, hier wieder mehr Zuversicht und Optimismus zu finden, damit wir auch die Wirtschaftsentwicklung wieder ankurbeln.
Da hilft aber vielleicht gerade auch die hohe Teuerungsrate nicht unbedingt, den Menschen zu sagen, gebt bitte wieder mehr Geld aus, ihr habt gespart. Und auch da liegt Österreich ganz weit vorne in Europa, eben jetzt auch aktuell die Zahlen 3% circa. Und da wird es bis 2026 mal sicher nicht auf die 2% runtergehen, sagt die aktuelle Prognose. Also plant da die Regierung ganz konkret auch noch etwas, um die Inflation wieder runterzukriegen?
Nur um es richtig einzuordnen, wir haben einen leichten Rückgang der Inflationsrate von 3,1 auf 3%. Wir haben im Jänner des Vorjahres 11,2%, glaube ich, gehabt. Nur damit wir ungefähr wissen, wie wir es einordnen. 3% ist immer noch nicht 2, was das Ziel ist, da haben Sie recht. Wir wollen dieses Ziel auch möglichst rasch erreichen. Wir haben auch Maßnahmen getroffen. Wenn Sie sich ansehen, die Mietpreisbremse, die wir schon beschlossen haben aus dem Regierungsprogramm, ist ein Teil für die zur Teuerungsbekämpfung. Wir kommen dann vielleicht auch noch zu Reformen. Da geht es vor allem um Energiekosten. Auch da haben wir Maßnahmen geplant, wo wir die Energiekosten dämpfen, die ja auch ein Treiber der Teuerung sind. Also wir widmen uns diesem Thema, so wie wir uns auch dem Budget gewidmet haben, wie wir uns der Sicherheit gewidmet haben und auch der wirtschaftlichen Entwicklung. In diesem Mittelstandspaket sind ganz viele Maßnahmen, die für sich genommen vielleicht klein sind, aber insgesamt auch etwas ausmachen.
Das heißt, Sie sagen, vorerst reichen die Maßnahmen, um das abzuschließen, die Sie da beschlossen haben. Jetzt im Moment planen Sie noch nicht zusätzlich, jetzt weder bei Einsparungen noch
so
bei...
So ist es.
Ich würde auch gerne zur Außenpolitik kommen. Sie haben vor exakt 2 Wochen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu telefoniert und ganz wenige Tage danach hat der deutsche Kanzler Friedrich Merz ganz massive Kritik geübt und gesagt, Israels Vorgehen im Gazastreifen lasse sich nicht mehr mit dem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen. Hat Friedrich Merz da recht? Hat die israelische Regierung auch aus ihrer Sicht da den Kompass verloren?
Ich glaube, wer die Bilder sieht, die tagtäglich aus dem Gazastreifen zu sehen sind, der bleibt nicht unberührt von dem menschlichen Leid der Zivilbevölkerung. So wenig unberührt wie jener sein wird, der die Bilder dieses furchtbaren bestialischen Überfalls vom 7. Oktober 2023 der Hamas auf Israel gesehen hat oder sehen wird. Für uns ist klar, das Völkerrecht gilt für alle. Das humanitäre Völkerrecht, das internationale insbesondere. Das heißt, die Zurverfügungstellung der vollumfänglichen humanitären Hilfe im Gazastreifen ist für uns klar. Umgekehrt sehen wir aber auch, dass noch immer die Geiseln in Gefangenschaft gehalten werden, dass die Hamas immer noch eine Rolle im Gazastreifen spielt Und beides ist genauso legitim, nämlich die sofortige Freilassung der Geiseln zu verlangen und natürlich auch der Umstand, dass die Hamas im Gazastreifen keine Rolle mehr spielen darf.
Die sofortige Freilassung der Geisel verlangt natürlich auch Friedrich Merz, ganz klar. Aber für Merz ist eben jetzt genau diese Grenze, die Sie auch gerade angesprochen haben, nämlich das humanitäre Völkerrecht, überschritten. Also er sagt da wirklich wörtlich, wenn Grenzen überschritten werden, wo das humanitäre Völkerrecht jetzt wirklich verletzt wird in dem Vorgehen der israelischen Regierung, dann muss auch der Bundeskanzler etwas dazu sagen. Sie sind der österreichische Bundeskanzler. Müssen Sie da jetzt auch was dazu sagen?
Die Position ist eine klare. Auch wir verlangen, dass die humanitäre Hilfe möglich wird, und zwar vollumfänglich. Wir sehen aber auch, dass die Zivilbevölkerung im Gazastreifen von der Hamas nach wie vor als Geisel und Schutzschild benutzt wird. Und es ist aus meiner Sicht auch notwendig, auf beides hinzuweisen. Einerseits, dass die Zivilbevölkerung nicht zweimal leiden darf, einmal indem die humanitäre Hilfe verweigert wird oder eingeschränkt wird, aber zum anderen, dass die Hamas die eigene Bevölkerung als Schutzschild verwendet und scheinbar keine Skrupel hat, hier auch noch mehr Leid über die eigene Bevölkerung zu bringen.
Genau dasselbe sagt der Friedrich Merz tatsächlich auch. Die große Frage ist ja aber, und das sagt unter anderem auch der UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk, ein Österreicher, dass das Völkerrecht eben schon verletzt wird von der israelischen Regierung. Das ist genau die Kritik, die Friedrich Merz übt, die man aber in Österreich noch nicht gehört hat. Sehen Sie das Völkerrecht verletzt durch das Vorgehen des israelischen Militärs?
Wenn die humanitäre Hilfe verweigert wird, ist das klar ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Ich habe das auch so benannt. Und daher verlangen wir auch, dass die Hilfe möglich wird. Aber wir dürfen nicht vergessen, wo die Ursache ist und wer dafür die Verantwortung trägt. Und das sehen wir halt auch.
Also Hamas bekämpfen, ganz klar Geiseln freilassen, aber humanitäre Hilfe auf jeden Fall ermöglichen. Ja. Ein letztes Thema noch, die Messenger-Überwachung, da ist die Begutachtungsfrist, die läuft ja morgen ab und da gibt's einiges an Kritik auch. Also da wird von verhältnismäßigem Grundrechtseingriff gesprochen, davon, dass das sehr hohe Kosten sind, dass man nicht genau weiß, wie das jetzt mit der Software ausschaut. Und auch die NEOS, also ihr Koalitionspartner, haben heute gesagt, sie sind sich eigentlich gar nicht so sicher, ob dieser Entwurf wirklich verfassungskonform ist. Sind Sie sich denn sicher, dass der wie geplant eigentlich noch vor dem Sommer beschlossen wird?
Ich gehe davon aus, weil ja diese Grundlage dann erst für den nächsten Schritt die Basis bietet, nämlich auszuschreiben und die Software anzuschaffen. Ich verstehe viele Einwände offen gestanden nicht, weil es geht darum, dass wir unsere Bevölkerung vor Terroristen und organisierter Kriminalität schützen. Und unsere Rechtsordnung ist nicht dazu da, Verbrecher und Terroristen vor Verfolgung zu schützen. Und was in ganz Europa mit ähnlichen rechtlichen Bestimmungen oder gleichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen möglich ist, sollte auch bei uns möglich sein, wenn es um die Sicherheit des Landes geht.
Das heißt, Sie sehen den jetzigen Gesetzentwurf offensichtlich anders als Ihr Koalitionspartner, die NEOS, ja wohl als verfassungskonform.
Ich gehe davon aus, dass er verfassungskonform ist. Ich glaube auch, dass es der Verfassung nicht widerspricht, dass wir eine Regelung finden, wie wir in der Kommunikation von Terroristen und organisiert Kriminellen Verfolgungsmöglichkeiten finden, dass wir hier bessere Ermittlungen durchführen können. Also aus meiner Sicht ist es eine Notwendigkeit und es ist nichts, was Österreich hier alleine macht. Es ist nichts, wo wir als Vorreiter in diesem Bereich tätig sind, sondern eigentlich ist Österreich ein blinder Fleck in der Frage der Überwachung der Messenger-Dienste. Und diesen blinden Fleck zu beseitigen, sollte ein gemeinsames Interesse sein.
Sie könnten ja rein theoretisch, wenn wir jetzt an Mehrheiten im Parlament denken, das auch alleine mit der SPÖ beschließen. Die Vorgängerregierung aus ÖVP und Grünen haben sich ja Hintertürchen offen gelassen bei gewissen Themen. Würden Sie das denn auch ohne die NEOS beschließen?
Wir wollen eine Einstimmigkeit bei diesem und auch bei anderen und allen Themen haben. Ich führe diese Regierung im Sinne einer gemeinsamen Entscheidung und nicht in einem Entscheiden zwei gegen einen.
Herr Stocker, gestern war ja noch Arnold Schwarzenegger bei Ihnen auch zu Besuch und der hat dann etwas relativ Aufsehenserregendes, Lustiges gesagt, nämlich eigentlich hat er das Gefühl, jedes Mal, wenn er da ist, trifft er einen neuen Bundeskanzler. Was sagen Sie denn drauf?
Ich werde ihm nächstes Jahr enttäuschen müssen.
Das heißt, Sie können ihm jetzt versprechen, nächstes Jahr werden Sie ihm wieder die Hand schütteln.
Davon gehe ich aus.
Herr Stocker, vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Ja, 100 Tage Dreierkoalition, das gibt's nächste Woche zu feiern. Na, feiern ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wir analysieren jedenfalls diese 100 Tage und natürlich auch das Interview von Christian Stocker. Dazu begrüße ich meine Gäste in der Runde. Gernot Bauer ist bei uns, Innenpolitikchef des Profil und Buchautor. Herzlich willkommen. Hallo. Elisa Alex-Henkel-Donnersmarck ist bei uns Chefredakteurin des Online-Medienprojekts Jetzt. Schönen guten Abend.
Hallo.
Und ich begrüße Christoph Haselmeier, Chef des Meinungsforschungsinstituts IFDD.
Schönen guten Abend. Danke für die Einladung, Herr Mohr. Schönen Abend.
Es ist Zeugnismonat, Juni, es ist Matura-Monat. Machen wir es umgekehrt, machen wir vor der Analyse die Notenvergabe. Für die ersten 100 Tage, welche Note bekommt denn der Kanzler, Christian Stocker, welche Note bekommt denn die Koalition, die er führt? Und gibt es vielleicht irgendwelche Mitglieder der Regierung, die besonders aufgefallen sind als Klassenbeste oder durchgefallen sind, Herr Bauer?
Ich würde sagen, weiße Fahne hissen, das haben alle bestanden in den ersten 100 Tagen. Ich bin großzügig, ich wäre ein sanfter Lehrer, ich würde sowohl dem Bundeskanzler als auch dem Vizekanzler ein Gut geben, allein, dass sie diese Regierung geformt haben, allein, dass die ersten 100 Tage relativ passabel überstanden wurden. Und ich würde ein sehr gut geben dem Finanzminister. Der ist für mich so die positive Überraschung, weil er hat einerseits ganz links enttäuscht. Also wer immer glaubt, der macht, jetzt kommt einer von uns ins Bundeskanzleramt und der wird genau das, ins Finanzministerium, der wird das tun, was wir wollen. Die hat ein bisschen enttäuscht, aber natürlich auch rechts hat er auch enttäuscht, weil die Unternehmer sind auch nicht zufrieden, die IV ist auch nicht zufrieden. Also ich würde ihm ein sehr gut sogar geben.
Aber Sie hat er sie nicht enttäuscht. Markus Matterbauer, was würden Sie sagen, Frau Henkel-Donnersmarck?
Also ich würde der Regierung auch ein Gut geben, allein dass sie entstanden ist und dass sie jetzt relativ unaufgeregt die Dinge angeht und auch unpopuläre Maßnahmen setzt, halte ich für positiv. Dem Kanzler würde ich, glaube ich, ein befriedigend geben. Das war zwar in der Form angenehm unaufgeregt, aber ich habe dann doch noch in Erinnerung die inhaltliche Elastizität während der Koalitionsverhandlungen und ich finde auch ein bisschen bedenklich, den Umgang mit rechtsstaatlichen Prinzipien, der sich jetzt gerade in dem Brief geäußert hat, den er unterschrieben hat. Wer ist mir positiv aufgefallen? Ich glaube, die Außenministerin Meidel-Reisinger hat keinen Fehler gemacht und die richtigen Akzente gesetzt, wobei ihr Parteikollege vielleicht dafür einige handwerkliche Schnitzer gemacht hat und viel Steilvorlage für Angriffe des Boulevards gewidmet hat.
Normalerweise, Haselmeier, bekommen Sie immer vorgelegt, was die Bevölkerung sagt und welche Noten Sie vergeben. Was würden Sie selbst das austeilen?
Ein befriedigend für die österreichische Bundesregierung. Das war nicht gut, das war nicht schlecht, das war passible Arbeit in den letzten knapp 100 Tagen. Es ist aber noch nicht wirklich viel passiert. Es gab die eine oder die andere Ankündigung und auch die Sparmaßnahmen werden wir erst sehen, ob es hier noch weitere gibt. Wahrscheinlich schon. Ja. Stichwort auch Budgetsanierung. Zum Bundeskanzler, dem würde ich ein Gut geben. Man muss aber auch fairerweise auch sagen, die Erwartungshaltung, die lag 10 Zentimeter über dem Boden bei der österreichischen Bevölkerung. Und da ist es natürlich auch einfacher, wenn man quasi das sehr solide gemacht hat, dass man dann schon auch noch ein Gut bekommt. Aber wie gesagt, gut ist noch immer gut. Ist zwar nicht sehr gut, aber das passt gut. Wer hat überrascht? Stimme Bauer hier komplett zu Matterbauer. Ja? In dem Fall der Finanzminister, der sicher die große Überraschung in dieser Bundesregierung ist. Viele waren am Anfang skeptisch, quer von den politischen Beobachtern angefangen bis zu Vertretern der jeweiligen Parteien, Institutionen. Ich glaube, er hat durchaus überrascht. Ebenfalls Beate Meinl-Reisinger aus meiner Sicht auch als Außenministerin. Und das Negativ-Schlusslicht ist hier definitiv Staatssekretär Sepp Schellhorn, also der de facto politisch baden geht.
Mit seinen Äußerungen und mit seinen Versuchen, das nachher zu retten. Wir haben übrigens, meine Damen und Herren, ein Stimmungsbild auf der Straße eingefangen, das vielleicht ein bisschen in die Bewertung der Runde hineinkommt. Hören wir kurz mal rein.
Also sehr gut finde ich, wie Sie die Sache angehen, weil Österreich echt ein Finanzproblem hat. Was ich schwach finde, ist, dass ich noch nichts höre über Programm für Frauen.
Ich weiß nicht, also bis jetzt ist mir nichts Besonderes aufgefallen. Also keine großen Veränderungen. Ich weiß nicht, ob sich überhaupt etwas verändern sollte.
Aber ich finde, das so für mich jetzt eigentlich nicht so viel geändert. Und ich würde es weder sagen, dass sie es gut machen oder besonders schlecht. Also.
Ja, ist für mich eh ganz in Ordnung gewesen. Ich fand es nicht schlecht. Ganz okay eigentlich.
Ja, Wut ist da keine dabei, Herr Bauer.
Ja. Ich möchte noch dem Kollegen Haselmeier ein bisschen widersprechen. Natürlich, man kann sich jetzt an dem Sepp Schellhorn dem Wirt aus dem Pongau, dem Wutwirt, ein bisschen abarbeiten. Aber es sind 100 Tage. Ne? Und ich glaube, man muss ihm auch einmal, the proof of the pudding is in the eating. Also ich finde, wir können ihm dann nicht genügend geben, wenn in einem Jahr noch überhaupt nichts passiert ist und diese Deregulierungsbehörde oder diese Organisation nichts zusammenbringt. Aber einerseits beschweren wir uns immer, dass da keine Typen mehr sind in der Politik und alle gestreamlined. Und jetzt bei den ersten ein, zwei Fehlern fallen wir gleich über ihn her. Ja, gut, geht halt baden in Goldeck dieser See, nehmen an, wo das war. Der ist auch sehr schön, es ist kalt. Also ein bisschen um Gnade würde ich bitten da.
Ist ja nur eine Momentaufnahme mit den 100 Tagen, selbstverständlich. Aber wie gesagt, ein Fettchen, Näpfchen nach dem anderen. Das passt aus meiner Sicht auch nicht gut zu Sepp Schellhorn. Und der muss aufpassen, weil er muss endlich Politik endlich machen, statt Politik zu spielen.
Gehen wir mal gleich jetzt zu Christian Stocker, der das große Interview jetzt gegeben hat zu diesen 100 Tagen. Und da hat er gesagt, ich verstehe viele Einwände offen gestanden nicht. Da geht's um die Messenger-Überwachung, die die ÖVP natürlich versucht durchzubringen und die jetzt auch in Begutachtung geht. Ganz heikles Thema eben in dieser Koalition. Jetzt sagt der Kanzler, er möchte dazu Einstimmigkeit in der Koalition, aber die Neos haben jetzt schon Kritik geäußert und gesagt, so wie das jetzt im Entwurf ist, da stimmen wir nicht zu. Könnte das eine richtige Regierungskrise, eine Koalitionskrise geben, wenn die Messenger-Überwachung nicht im Sinn der ÖVP durchgeht?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, die Neos haben einfach einen, größeren Respekt im Umgang mit dem Rechtsstaat offenbar. Das hat sich ja auch bei der Geschichte zur Europäischen Menschenrechtskonvention beziehungsweise zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezeigt, dass sie da größere Sensibilitäten hat, was die rechtsstaatlichen Grundsätze sind. Sie berufen sich auf den Koalitionsvertrag, wo anscheinend drin steht, dass es verfassungskonform sein wird. Und solange es noch große Zweifel daran gibt, ob es das ist, wird es das wahrscheinlich nicht geben.
Wird das Ihrer Meinung nach durchgehen?
Am Ende wird es durchgehen. Ich glaube, wenn man da in die Feinanalyse geht, muss man sich anschauen, von wem die Kritik kommt. Die kommt vom Abgeordneten Nikolaus Scherak, ist einer der erfahrensten Abgeordneten der NEOS. Das Bürgerrechte sind dessen Hauptthema. Und was man so hört, war er schon in den Regierungsverhandlungen sehr, sehr skeptisch, was genau dieses Thema Law and Order, im großen Messenger-Einrichtung im Kleinen betrifft. Er wurde auch nicht Clubobmann, obwohl jeder damit gerechnet hat, dass er der neue Fraktionsvorsitzende wird. Meine These wäre jetzt einmal so hinausgesprochen, nach 100 Tagen, er ist genau wegen sowas nicht Clubobmann geworden, weil er sich nicht ganz identifiziert hat mit Teilen dieses Regierungsprogramms. Und für manche in den NEOS, wir reden immer nur die Bildungs-NEOS, dass das Bildungsthema das Wichtigste ist, aber für Leute wie Scherak ist genau das Bürgerrechte, Freiheit, Überwachungsstaat ein riesiges Thema. Und ich glaube, am Ende wird da schon irgendein Kompromiss kommen. Wobei die NEOS, wenn man heute so ein bisschen mit ihnen telefoniert hat, die sind sehr optimistisch, dass sie das vielleicht sogar zu Fall bringen.
Man muss ja sagen, es ist ja schon viermal, glaube ich, versucht worden und nicht gelungen. Also das Unterfangen oder das Ziel ist überhaupt relativ schwierig zu erreichen.
Absolut, Sie haben einen guten Zeugen, nämlich den Verfassungsgerichtshof, ja, genau. Der das schon immer dazu...
Man wird natürlich schauen, dass das verfassungskonform ist. Man wird jetzt untereinander auch verhandeln. Ja. Und am Ende glaube ich auch eher, dass es final dann auch kommt, wie lange es dann auch immer brauchen wird. Und eine Möglichkeit, das wünsche ich mir nicht, wenn etwas wirklich wieder passieren sollte, Stichwort Anschlag in Österreich, auch das hatten wir leider ja bereits in der Vergangenheit, dann würde es sogar ganz, ganz rasch gehen, dass so etwas umgesetzt wird.
Weil so oft gesagt wird, wir sind abhängig von ausländischen Diensten, ja. Und das muss endlich beendet werden und deswegen auch das Tempo, auf das die ÖVP drückt. Jetzt wissen wir, wie die ÖVP normalerweise tickt bei der Überwachung. Beim Bundestrojaner ist sie schon lange dafür, dass der kommt, ebenso auch bei der Eingrenzung oder Begrenzung, Deckelung der Sozialhilfe, die einheitlich niedriger sein soll in Österreich. Und was Sie eben auch schon angeführt haben, das ist dieser Brief, den Christian Stocker unterschrieben hat, die Menschenrechtskonvention anders auszulegen. Macht Ihrer Meinung nach die ÖVP heute eine rechtere Politik als unter Karl Nehammer oder ist die Linie ganz genau gleich?
Meine Einschätzung ist es genau dieselbe Linie. Also Stocker setzt da wirklich fort, was unter Sebastian Kurz begonnen wurde und unter Nehammer fortgesetzt wurde. Und das war sogar auch so, für Nehammer war das auch ein ganz ein zentraler Punkt. Er ist auch nicht alleine, hat das mit 8 anderen Regierungschefs präsentiert. Auch hier gilt genau dasselbe, was die Kollegin vorher gesagt hat. Ob das jetzt dann wirklich rechtlich alles geht, ist etwas anderes. Da muss man unterscheiden zwischen den rechtlichen Möglichkeiten und der politischen Botschaft. Und hier geht es vor allem um die politische Message des Bundeskanzlers, dass er sagt, nein, wir setzen unseren harten Kurs, unseren Law-and-Order-Kurs, was Migration betrifft und was Asyl betrifft, fort.
Aber es geht schon auch um das Wording, weil es wird in dem Brief nicht dazu aufgerufen, dass man sich gemeinsam zusammentut und versucht, die 46 Vertragsstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention dazu zu bringen, dass man da was ändert. Das wäre die Funktion von Politik, nämlich die Gesetze zu ändern und dafür Mehrheiten zu schaffen. Sondern es ist ganz klar, wenn man sich das, ich habe den Zettel noch mitgenommen, also es steht da ganz recht explizit drinnen, dass sozusagen der Sie einen Bedarf sehen, also ob da nicht der Gerichtshof zu weit gegangen ist in seiner Auslegung. Also es geht auf die Grundkompetenzen der Judikative, also der Justiz, die darüber zu urteilen hat, wie gewisse Gesetze oder Verträge juristisch ausgelegt werden.
Aber würden Sie sagen, dass das jetzt eine Kursänderung der ÖVP ist?
Nein.
Hin zum rechteren Kurs oder eigentlich entspricht
dem, was
Sie... Nein,
also sowas Ähnliches gab es ja schon von August Wöginger in der vergangenen Legislaturperiode.
Würden Sie es auch so sehen?
Genau, keine Kursänderung. Am Ende hat man auch hier die große Mehrheit der derzeit ÖVP-Wählerinnen und Wähler hinter sich, also auch wenn man so etwas fordert, und spricht natürlich auch ein Klientel an, die bei der letzten Wahl im Herbst, im September die Freiheitlichen gewählt haben oder auch Teile der NEOS.
Was wir jetzt noch besprechen wollen, und da haben Sie beide jedenfalls schon ein sehr gut vergeben an Markus Matterbauer, der zumindest ihn lobend hervorgehoben, die Krise in Österreich ist extrem hartnäckig, die Schuldenkrise erst recht und die Inflation immer noch hoch. Wir sprechen gleich über die Wirtschaftsbekämpfungs- oder Krisenbekämpfungsmaßnahmen nach 100 Tagen Regierung. Bis gleich. Wir sind zurück zur Zwischenbilanz. 100 Tage Dreierkoalition und das große Interview von Christian Stocker, dem Bundeskanzler, und haben es vorher besprochen bei den Schulnoten, dass Markus Matterbauer, der Finanzminister, sehr gut aussteigt. Aber die Probleme sind natürlich riesengroß, gibt er ja auch selber zu. Die Wirtschaftskrise ist hartnäckig, Inflation aktuell immer noch bei 3%. Reichen die Rezepte doch nicht aus?
Es war ja heute das Budget-Hearing im Nationalrat und haben fast alle Experten dort gesagt, es wird nicht ausreichen. Also die Regierung muss auf setzen, nämlich auf das Wirtschaftswachstum. Wenn das anspringt, vielleicht weil in Deutschland das Wirtschaftswachstum anspringt und dann die Steuernahmen wieder sprudeln, dann könnte sich das alles ausgehen. Auch wenn es nicht ausgeht, würde ich trotzdem sagen, dass es echt einmal ein erster guter Versuch ist. Und Matterbauer hatte das Ganze geerbt. Also darum hatte ja auch die Regierung, anders als andere, keine 100-tägige Schonfrist, weil das Budgetdefizit dermaßen krachend ist momentan. Er hat, wie ich vorher schon gemeint habe, niemanden verschont. Ich halte das für gerecht, dieses Budget, weil alle, je nach Leistungsfähigkeit, dafür zahlen müssen.
Aber sollten wir vielleicht 1000 Tage abwarten, bis wir so ein Bilanzgespräch, oder kann man schon ungefähr abschätzen, dass der Kurs vielleicht doch stimmt?
Ich fürchte, ich muss mich anschließen den Einschätzungen von den Experten, dass es nicht ausreichen wird. Und wir haben ja in der vergangenen Legislaturperiode leidvoll miterlebt, was passiert, wenn man sich auf zu positive Prognosen verlässt. Jetzt schaut es eher danach aus, dass auch die, zum Beispiel die angenommene Inflationsrate so nicht halten wird. Und wir sind das einzige Land in der EU, wo die Wirtschaft schrumpfen wird, in das dritte Jahr in Folge. Also ich fürchte, da wird noch mehr Sparschmerzen nötig sein. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Regierung bereit ist, das auch durchzusetzen.
Wie würden Sie es einschätzen?
Es ist eigentlich eine Schande für eine Republik wie Österreich, dass wir Schlusslicht sind. Stichwort auch, was gerade angesprochen worden ist, dass die Wirtschaft einfach schrumpft. Und ja, man hat das jetzt geerbt. Ja. Jetzt kann man sagen, man wusste damals bei Covid-19, den unsichtbaren Feind, nicht, was auf uns zukommt. Nur andere Länder haben auch mit Förderungen und Co. viel besser und auch anders reagiert, auch innerhalb der Europäischen Union. Und viele, die das damals auch kritisiert haben, egal jetzt, ob im Privatfernsehen oder im Öffentlich-Rechtlichen, sind dann gleich in eine Ecke gestellt worden. Das fällt uns jetzt in Wirklichkeit allen massiv auf den Kopf und das wird nicht reichen. Also wie gesagt, wir werden das in 2 Jahren, wahrscheinlich vielleicht sogar schon früher, aber in 2 Jahren muss ja ein neues Budget dann wieder, wahrscheinlich dann wieder ein Doppelbudget, wenn man klug ist und wenn man es überhaupt noch zusammenbekommt, beschlossen werden. Aber ich habe den Eindruck und auch, Sie wissen, ich bin bei allen Parteien ja sehr, sehr gut vernetzt, das ist ja auch bekannt in Österreich, wenn man hier wirklich mit Entscheidungsträgern spricht, sagen die, vergiss die 54 Milliarden, ja, wir reden hier von 70, 80 Milliarden zumindestens, weil die Wirtschaft schlichtweg derzeit nicht anspringt und dadurch auch natürlich die Einnahmen für den Staat auch fehlen. Und nur quasi zu sagen, das reicht jetzt eh und hoffen wir, dass die neue deutsche Regierung wird schon richten, das ist zu wenig.
Wird man sich natürlich anschauen müssen, wie die Regierung dann hier performt in den nächsten Tagen. Vielleicht braucht man da wirklich längere Frist als diese 100 Tage.
Absolut, Herr Mohr.
100 Tage Koalition, das bedeutet natürlich zugleich auch 100 Tage Opposition. Wie stellen sich denn FPÖ und Grüne dar? Die FPÖ versucht jetzt mit einem U-Ausschuss den tiefen Staat der ÖVP aufzuarbeiten, arbeitet sich auch an Sepp Schellhorn regelmäßig ab. Für die Grünen ist ja die bald Grünen-Chefin Leonore Gewessler für die ÖVP immer ein rotes Tuch gewesen und jetzt ist kein Wahlkampf.
Das ist das Problem für beide Parteien. Die FPÖ hat allerdings schon Routine damit. Herbert Kickl hält ja seine Partei immer in Bewegung. Also er führt einen Dauerwahlkampf, sei er der Parteiobmann wurde 2021. Das ist auch seine Philosophie, dass eine Partei immer in Bewegung bleiben muss. Allerdings momentan fällt es der FPÖ ein bisschen schwer, weil natürlich 100 Tage, wir schauen alle nur auf die Bundesregierung hin. Und was macht die FPÖ in dieser Situation? Um aufzufallen, erhöht sie noch einmal die Lautstärke. Also der Regler wird noch einmal nach oben gefahren. Also ich habe den Eindruck, Herbert Kickl hat sich schon noch weiter radikalisiert in seiner Rhetorik. Was die Grünen betrifft, da wartet alles ab auf Leonore Gewessler. In zwei Wochen, wie Sie gesagt haben, wird sie Parteichefin. Die hat ein Problem, würde ich sagen. Sie steht ja bisher wirklich fast monothematisch für den Umweltschutz. Umweltschutz ist jetzt ein Thema, das nicht mehr so richtig greift in diesen Zeiten des mangelnden Wirtschaftswachstums, sondern die soziale Frage steht jetzt wieder im Mittelpunkt, vor allem, weil ja durch das Sparpaket hier auch bei ärmeren Bevölkerungsschichten gekürzt werden muss. Und da ist Gewessler noch nicht so quasi in diesem Thema nicht drinnen und sie wird eigentlich nicht identifiziert als Sozialpolitikerin.
Wie würden Sie es sehen? FPÖ, Grüne, wie positionieren sich die beiden jetzt?
Naja, die FPÖ versucht mit allen ihr zur Verfügung stehenden Methoden sozusagen die Themen, die Stimmen bringen oder Aufmerksamkeit am Köcheln zu halten. Wir erinnern uns an diese Corona-Anfragen-Serie. Ob das so sinnvoll war, weiß ich nicht, weil es war in der Woche, wo das Sparpaket vorgestellt wurde und da konnte man als Regierungspolitiker eigentlich fast dankbar da sein, dass die FPÖ mit dieser Sache ablenkt. Ein nächstes großes Projekt ist sicher der U-Ausschuss. Mal schauen, ob das für sie so aufgeht, wie sie sich das so hofft. Bei den Grünen habe ich das Gefühl, sie sind jetzt vor allem erleichtert darüber, dass sie nicht in der Situation stecken, wo sie die vergangenen Jahre waren und in der sich jetzt die Neos befinden, dass sie sozusagen Themen und Grundsätze, die für sie sehr wichtig sind, versuchen müssen, in einer Koalition mit der machtpolitisch sehr gewieften ÖVP irgendwie hochzuhalten. Da wird man sehen, wie sich Leonore Gewessler da aufstellen wird. Aber ich traue ihr das zu, dass sie da eine klare Kante zeigen wird.
Die Grünen müssen da jedenfalls nichts mehr schönreden, um vielleicht genau. Das vielleicht ein bisschen anzuspielen, Herr Haselmeier?
Ja, seitdem bekannt ist, dass sich Leonore Gewessler, wir sehen sie auch eingeblendet, ja, sich um den Bundesvorsitz bewirbt, steigen die Grünen unter anderem wieder bei repräsentativen Umfragen, egal welches Institut das in Österreich für welches Medienhaus auch macht. Also sie ist schon eine Person, die polarisiert. Und ich bin ja ein Freund auch der Polarisierung, weil ich ja der Meinung bin, durch aber Polarisierung... Naja, man kann es auch übertreiben. Ja, aber wie gesagt, durch Polarisierung gibt es einen, ja, aus meiner Sicht. Ja. Und das Thema bei ihr ist definitiv, dass sie quasi seit sie sich mit der ÖVP angelegt hat, Stichwort Renaturierungsgesetz, so etwas ist wie die Heilige, ja, zumindest die Königin bei den Grünen. Und das kommt im eigenen Wählerklientel sehr, sehr gut an. Natürlich muss sie jetzt dann, wenn sie gewählt ist, versuchen, auch in die Breite zu strahlen. Aber eines ist klar, hätten wir am Sonntag Wahlen, wären die Grünen definitiv wieder zweistellig und hätten nicht die 8%. Also somit schon einiges richtig gemacht aus Sicht der Grünen Partei. Zu den Freiheitlichen, Stichwort Polarisierung, auch Herbert Kickl aus meiner Sicht macht hier ganz, ganz viel richtig. Ja. 28,8% hatte man im Herbst. Jetzt steht man bei repräsentativen Umfragen zwischen 32 und 34%, ja, sind de facto dieselben Werte, wenn man weiß, wie Meinungsforschung funktioniert innerhalb der Schwankungsbreite. Also konnte noch einmal massiv zulegen, in gewissen Bundesländern sogar deutlichst. Ja. Also wie gesagt, auch bei Landtagswahlen, all das spielt hinein. Und ja, wir werden, glaube ich, durchaus einen relativ ruhigen Sommer haben, weil die Freiheitlichen eines erkennen, die Leute draußen, die haben die Schnauzen voll von Politik. Das interessiert sie derzeit nicht. Ja. Ich sage einmal, da dreht es ihnen den Magen um, sehr salopp ausgedrückt. Wenn wir über Politik generell sprechen. Die haben keinen Bock quasi drauf. Und im Herbst, ja, da muss der Journalismus, aber auch wir in der Meinungsforschung und auch die Analysten froh sein, dass wir den U-Ausschuss haben, weil sonst wäre es richtig langweilig wohl in der Politik. Aber da wird natürlich auch wieder die politische Schmutzwäsche also unter den Parteien massiv gewaschen
werden. Gegenthese. Der U-Ausschuss könnte da die Politikverdrossenheit sogar noch weiter steigern natürlich.
Ja, also, das stimmt natürlich, aber wir hätten quasi nichts zu diskutieren in der sauren Gurkenzeit.
Den Medien fallen schon genug ein zum Diskutieren.
Ich glaube auch, und wenn man ein bisschen Ruhe hat und nicht jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf fragt, können wir uns auch vielleicht mal in Ruhe mit Themen tiefer auseinandersetzen. Das würde uns allen nicht schaden. Weniger Polarisierung würde uns allen auch nicht schaden und diesem Land schon gar nicht.
Und bei der Wien-Wahl war die FPÖ natürlich klarer Sieger, deutlich dazugewonnen. Dominik Knepp, erfolgreich, gibt es gar nichts zu sagen, aber die Bäume wachsen auch nicht in den Himmel für die Freiheitlichen.
Ist das ein Plafond, die 32, 34? Schon ziemlich lang so, also das nach der Nationalratswahl sind Sie gleich über die 30 gestiegen in den Umfragen.
Man stand, nagelt es mir jetzt nicht fest, irgendwann einmal rund um den Jahresanfang bei den verschiedensten Kollegen, die in der Öffentlichkeit bekannt sind, sogar bei 36-39%. Also da ist man sogar wieder zurückgegangen. Aber da hat man schon auch gesehen.
Es ist irrelevant, wenn wir bis Herbst 27 keine Wahl haben.
So ist es. Aber nichtsdestotrotz wird man sich jetzt vorbereiten auf Herbst 27, Oberösterreich wird eine ganz spannende Landtagswahl. Ja, und dann die drei Landtagswahlen, Salzburg wird ganz spannend, Kärnten, da gibt's Peter Kaiser nicht mehr. Und wie gesagt, die SPÖ ist im Begriff, Kärnten krachend zu verlieren. Ja. Und dann natürlich auch Tirol, wobei dort ist die ÖVP noch immer sehr gesetzt.
Das ist in mehr als zwei Jahren.
Und Niederösterreich.
Und Niederösterreich.
Aber Sie sehen schon, man muss jetzt sich vorbereiten als Partei. Oftmals
ist das unseriös, Herr Kollege. Das ist wirklich unseriös, wenn Sie sagen, in zwei, drei Jahren, dass Sie da jetzt schon bauen, das hat ja mit Prognosen und mit Meinungsforschung.
Nein, ich habe nicht gesagt, wie es ausgeht. Ich sage nur, dass man sich vorbereitet. Zuhören. Ich habe nicht gesagt, 39%
für die FPÖ, das war da, seriöserweise nie.
Naja, aber das hat der Kollege Beutelmeier, der Kollege Bachmeier, der Kollege Hayek und die haben alle damals und auch ich, haben damals 35 bis 39 waren sie im Jänner.
Wir haben keine Wahl. In zwei Jahren ist Wahl und in der Zwischenzeit können vielleicht sogar ein paar Reformen klappen. Davon haben wir aber auch noch nicht sehr viel gehört,
welche
Reformen man unbedingt anpacken möchte. Ich möchte noch ganz kurz zu zwei ÖVP-Politikern mit, sagen wir, juristischen Herausforderungen kommen. Zuerst der wegen Amtsmissbrauch angeklagte Clubchef August Wöginger. Dazu sagt Kanzler Christian Stocker, Wöginger könnte sogar im Fall einer Verurteilung Clubchef der ÖVP bleiben. Geht der Parteiamt über Strafrecht? Ist das weise?
Ob es weise ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, da verschiebt sich gerade ein bisschen was. Ich nehme an, er meint eine nicht rechtskräftige, also eine Verurteilung in erster Instanz, bevor sie rechtskräftig wird. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass er mit einer rechtskräftigen Verurteilung im Amt bleiben kann. Das ist interessant, finde ich. Aber der Herr Stocker hat interessante Ansätze, was so rechtsstaatliche Grundprinzipien angeht.
Er knüpft natürlich an das Sebastian Kurz Urteil an, weil es kann die ÖVP, genau wie Sie es gesagt haben, hinweisen. Im Moment eine Verurteilung in erster Instanz, wir haben es gerade, heißt gar nichts, bei Sebastian Kurz gesehen. Wir müssen das ganze Prozedere des Rechtsstaats abwarten. Ich kann teilweise das sogar nachvollziehen in einer Zeit, wo jetzt wirklich sehr viel mit Anzeigen gearbeitet wird und übrigens auch von der ÖVP. Auch die haben angezeigt, andere Politiker, statt dass das im Parlament ausgetragen wird. Und man muss vielleicht eines dazu sagen, August Wöginger ist unglaublich beliebt in der eigenen Partei. Also den quasi vor den Bus zu werfen und nicht völlige Solidarität mit ihm auszudrücken, das würde Stocker erstens schaden und zweitens macht er das selber nicht, weil er selber sehr viel Sympathie für August Wöginger hat.
Aber es geht ja nicht nur um die Frage, ob er schuldig gesprochen wird oder nicht, sondern so ein Gerichtsverfahren bindet Aufmerksamkeit und Energie und ob jemand in einer Spitzenfunktion der ÖVP die gut ausüben kann, wenn er damit beschäftigt ist, ist auch noch eine rein praktische und logistische Frage.
Er hat ja einen dicken Pelz mittlerweile, so Politiker, sonst wirst du wahrscheinlich auch gar nicht Clubobmann, ne? Die moralische Frage, es wird die Charakterfrage gestellt.
Das hat sich durchaus in den letzten Jahren auch verändert, Herr Haselmeier.
Ja, absolut. Aber Bundeskanzler Stocker, und das zeigt ja auch, dass er zumindest führen kann, ja, stärkt dadurch auch seinen beliebten Klubobmann Gust Wöginger den Rücken. Und der Herr Bundeskanzler ist ja im Brotberuf ja auch Rechtsanwalt, ja, und dementsprechend weiß er natürlich, ja, was sein erstinstanzliches Urteil ist und was dann der Instanzenzug auch bedeutet und wie lange der auch dauert. Und ich glaube, auf das ist auch seine Aussage bezogen. Und der wird ihn definitiv auch stützen. Und das zahlt am Ende auch auf das Sympathiekonto auf Christian Stocker, selbst auf den Bundeskanzler wieder ein, nämlich da die eigenen Parteigänger sagen, das ist gut, wir lassen uns niemanden rausschießen, auch nicht von der österreichischen Justiz.
Ja, aber alle anderen denken sich, Moment, die ÖVP ist die Partei, die einen eigenen Bürgermeister und einen Job zuschanzt, wo eine andere Frau, die halt nicht ÖVP-Mitglied ist,
aber besser qualifiziert
gewesen wäre. Aber also diese Debatte, politische Debatte bleibt ja nicht.
Die politische, da sind wir diesmal einer Meinung, diese politische Debatte, die bleibt definitiv. Aber ganz ehrlich, geht's bitte einmal raus zum Stammtisch, ja, am Land und einmal zuhören, ja. Dort sagen die Leute, die sind eh alle gleich, die chancen sich eh, egal jetzt welches politische Couleur, die Jobs sowieso zu. So denkt man zumindest außerhalb einer Großstadt.
Dem Ruf schadet es jedenfalls, so viel können wir ruhig festhalten. ÖVPler Nummer 2 mit juristischen Herausforderungen ist Sebastian Kurz. Ein Verfahren steht da noch ins Haus, möglicherweise. Das andere war ein Freispruch. Und den hat er gefeiert, auch mit Vertrauten und WegbegleiterInnen mit Dutzenden, die er da zum Umtrunk eingeladen hat. Und gleich danach hat er sich, und das ist auch eine Premiere, sehr scharf zur Innenpolitik geäußert. Thema Mindestsicherung, die er gesagt hat, ich höre die Chöre zerschlagen. Bereitet Kurz Ihrer Meinung nach ein Ballhausplatzprojekt 2.0 schon vor mit Querschüssen oder mit Äußerungen zur Innenpolitik?
Glaube ich prinzipiell jetzt einmal nicht. Die zweite und dritte Reihe, da gibt es immer speziell in Wien immer die Gerüchte, dass man damit spielt oder dass man damit sich auseinandersetzt in der sogenannten Spieltheorie. Am Ende ist es eine mögliche Variante, aber wie gesagt, wir kennen jetzt alle da am Tisch die Medienlogik und das wird halt jetzt immer wieder in Wellen kommen. Beformt Bundeskanzler Stocker nicht gut oder die ÖVP als Partei, wird das wieder hochgezogen werden von den diversen Medienhäusern, die auch untereinander in Konkurrenz stehen, egal jetzt in welche Richtung, ob das jetzt Hochformat ist oder Boulevardesk. Gleichzeitig ist sicher auch das Thema, dass er sich mit dieser Entscheidung eine Atempause verschafft hat, nämlich für mehrere Jahre. Wenn er angeklagt werden sollte, Sie haben es ja richtig angesprochen, auch Herr Mohr, kann er immer sagen, schaut, das ist eh so wie quasi beim ersten Mal, dann muss es erst überhaupt ein Urteil geben und dann geht der Instanzenzug auch hier wieder weiter. Auch das zahlt am Ende auf seine Karte ein. Aber wie gesagt, die Medien, und das ist ja auch wieder spannend, mit Sebastian Kurz kann man Klicks erzeugen, mit Sebastian Kurz kann man Videoaufrufe generieren und das werden die diversesten Medienhäuser die nächsten 5 Jahre auch tun.
Also das macht eine Minderheit. Also da kennen Sie nur wenige Medienhäuser.
Nein, ich kenne viele Medienhäuser,
wenn ich für
eine Breite in Österreich arbeite.
Auch legitim.
Ich sage ja, ich habe es ja nicht kritisiert.
Es gibt Boulevardmedien, die wissen, Kickel
das macht nicht nur Boulevardmedien.
Vor allem, also aber Kickel funktioniert, Kurz funktioniert natürlich, da gibt es natürlich eine Logik.
Jetzt gibt es nur noch Schellhauern, was ein Teil der Erklärung für das ganze Phänomen
ist. Genau so ist. Aber die Mehrzahl der Medien in Österreich sind sehr solide und sehr sachlich.
Ich finde, dass alle fast Medienhäuser sehr solide sind.
Kurz schon anders. Und da muss ich schon ein bisschen widersprechen, was Sie vorher gesagt haben. Also der Lack ist schon ein bisschen ab bei Sebastian Kurz. Er ist natürlich immer noch sicher sehr attraktiv für viele Wähler und auch in der eigenen Partei. Aber der Lack ist ein bisschen ab.
Da stimme ich zu.
Er hat nicht mehr die Unterstützung in der eigenen Partei. Sonst wäre er schon im Jänner zurückgekommen. Die Umfragen scheinen auch nicht so gut zu sein, sonst wäre er vielleicht auch im Jänner zurückgekommen.
Sie haben das IFDD, warum, das haben wir auch durchgeführt.
Das ist ja Selbstzweck. Warum macht er das? Er will einfach im Gespräch bleiben. Er wird dann im Sommer, tritt er wieder in Salzburg auf und macht dort einen Empfang mit Gin Tonic und mit Würsteln, Schinkenfleckeln macht er das immer. Genau. Und er will im Gespräch bleiben, weil das schadet ihm ja nicht. Ne? Das ist so seine
Steht das Christian Stocker nervlich durch, dass dauernd irgendwelche Aufmerksamkeit für Sebastian Kurz da ist? Oder ist das
wenn Christian Stocker etwas hat, dann ist es eine sehr, sehr dicke Haut. Also der Kollege Bauer, ich kenne ihn besser, aber mein Eindruck ist, dass es sehr viel braucht, um Christian Stocker aus der Ruhe zu bringen. Außerdem ist es gewohnt, dass er ist nicht immer in der ersten Reihe gestanden, lange auch nicht in der zweiten. Also ich glaube, das Ego ist nicht ganz so groß wie bei manchen seiner Vorgänger. Der wird das schon aushalten. Und ob Sebastian Kurz zurückkommt, also ich glaube, es gibt schon noch ein paar Landeshauptleute, die irgendwie ein Wörtchen mitzureden haben, die wissen, dass der nicht nur der politisch gewichtigere Prozess, die politisch gewichtigeren Ermittlungen, sondern auch die juristisch gewichtigeren Ermittlungen, was die mögliche Strafdrohung im Falle einer Anklage betrifft, ja noch ins Haus steht. Und das kann lange dauern, weil es da auch um Redaktionsgeheimnisse und um viele komplizierte juristische Vorgänge geht. Aber dass das immer noch über ihm hängt, das werden sich ein paar mächtige Leute in der ÖVP schon gemerkt haben. Und das war sicher auch ein Grund, warum es im Jänner nichts geworden ist und jetzt Christian Stocker an der Spitze der ÖVP steht.
100 Tage Koalition, vielleicht wären es noch 200 Tage oder vielleicht wird es noch länger. Wir unterhalten uns jedenfalls gern, wenn es was Neues gibt. Vielen Dank für den Besuch und für die Analyse. Gernot Bauer war bei uns, Elisa Lex, Henkel Donnersmarck, herzlich vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und auch Christoph Haselmeier war da.
Sehr gerne.
Danke vielmals für die Analyse und für den Besuch. Hier bei uns, meine Damen und Herren, geht es weiter mit Wild umstritten bei Werner Seeger. Da diskutieren jetzt Wolfgang Rosam, Sibylle Hamann und Gerald Gerstbauer. Hier auf Puls 24 einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.